freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Psalmen mit diesem Vortrag beenden können. Und der Untertitel heißt Harre des Herrn. Wir haben uns am Anfang dieses Studiums gefragt, wie sollen wir die Psalmen lesen und studieren? Wir wissen, dass ihr Inhalt echt ist. Und ich denke, keiner zweifelt an, dass das Gottes Wort ist. Dass sie von Gott durch Offenbarung und Erfahrung eingegeben wurden. Sie sind keine wörtliche Übertragung des Wortes Gottes, sondern inhaltlich ist es Gottes Wort, das von Menschen geschrieben wurde und sie haben es aufgeschrieben für uns, damit wir heute in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte daraus lernen. Und wir wollten die Psalmen so lesen, dass Gott zu uns persönlich spricht. Das heißt, wir wollten sie nicht nur betrachten als eine Geschichte, als etwas, was von anderen erfahren wurde, sondern als Wort Gottes zu meinem und deinem Herzen. Und damit diese Erfahrungen, die diese Menschen in den Psalmen beschreiben, auch unsere Erfahrungen werden. Ich hoffe, dass wir sehr viel mitgenommen haben aus diesem vielleicht nicht ganz so tiefen Studium, weil 150 Psalmen in einem Vierteljahr durchzunehmen ist und bleibt natürlich unmöglich, dass man das sehr, sehr tief studiert. Dennoch haben wir gesehen, die Einzelheiten der Erlösung, die in den Psalmen aufgetragen ist. Der Mensch wurde als König geschaffen. Er verlor seine Herrschaft, indem er sich selbst betrogen hat. Und dann kam Christus und hat diese Herrschaft wieder erlangt. Ja, er hat es durch Leid und Hingabe von Seiten des Erlösers Jesus Christus getan. Und er hat unsere Kindschaft, hat unsere Erlösung geschaffen. Das Angebot dieser Befreiung aus dem Selbstbetrug des Menschen gibt er allen. Jeder darf erkennen seine Gefangenschaft und durch das Leben Jesu aus dieser Gefangenschaft aussteigen. Wir haben in den Psalmen auch gesehen, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die sich verweigern, die ablehnen die Erlösung. Sie werden die Gottlosen und Abtrünnigen genannt. Wieso ist das so? Wieso jemand die Erlösung ablehnt, ist und bleibt ein Geheimnis. Dass Menschen beharren in ihrem feindschaftlichen Wesen, dadurch, dass sie auch noch denken, sie haben Recht. Dieses Beharren ist und bleibt auch wiederum ein unerklärliches Element. Wenn jemand sieht, wahrscheinlich sieht er es nicht, aber wenn jemand sieht, dass sein Wesen ein feindschaftliches ist, ein anklagendes, ein nicht freundliches, dann sollte er doch aufhörig werden und sagen, etwas mit mir stimmt nicht. Aber was der Mensch dann dieses Wesen auch noch füttert und weiter führt, es sogar vielleicht noch rechtfertigt, ist wiederum nicht erklärbar. Der Dienst Christi als Hohepriester für die Rechtfertigung seiner Kinder ist in den Psalmen beschrieben und sicherlich auch im Rest der Heiligen Schrift. Aber sie haben ja, die Psalmschreiber, die ganze Geschichte der Welt überblickt. Hätten wir nur die Psalmen in der Bibel, könnten wir aus ihnen den ganzen Plan der Erlösung und Gottes Wirken am Menschen erkennen. Und ein dieser Teil ist der Dienst als Hohepriester im himmlischen Heiligtum. Nicht im irdischen, weil er ist kein irdischer Priester. Er ist König und Hohepriester im himmlischen Heiligtum für die Rechtfertigung von uns als seinen Kindern. Durch seinen Dienst bekommen wir die Fähigkeit, auf Gott zu vertrauen. Und wir können die Selbstkontrolle über unsere Gedanken und Taten wiederfinden. Das ist die größte Gabe Gottes, dass wir nicht mehr Gefangene sein müssen von dem, was andere tun, vom Unrecht, das sie uns vielleicht vermeintlich angetan haben, dass unsere Gedanken frei sein können, dass wir die Feinde und die, die uns zu Unrecht anschuldigen, lieben können, ist und bleibt die größte Gabe Gottes, dass wir wieder die Selbstkontrolle über uns haben können. Die Psalmschreiber schreiben über die Kontrolle der Gedanken, die Kontrolle unseres Wesens, die Gott uns wieder in unsere Hand gibt. Und dann natürlich der Ort, Zion, dort, wo Erlösung geschieht. Und wir haben gesehen, wie Gott das so schön in den Psalmen beschreibt und in der ganzen Schrift so deutlich hervorkommt, dass er schon hier auf Erden dafür gesorgt hat, dass die Region, wo Erlösung stattfindet, ein Ort ist, der natürlich versinnbildet den Ort im Himmel, weil Erlösung kann nicht auf der Erde geschehen, sie kann nur im Himmel geschehen. So wie wir gesehen haben, dass die Psalmschreiber schreiben, dass die Kinder Gottes im Himmel geboren werden. Und dann das Gericht, das über die Gottlosen kommen wird in den letzten Tagen, weil sie sich weigern, das große Angebot anzunehmen und in ihrer Boshaftigkeit verbleiben, sich darin vertiefen. So, das sind so die Einzelheiten, die wir aus den Psalmen entnommen haben. Eines der Dinge, die besonders in den Psalmen vorkommt, ist der Zweck der Erwählung seines Volkes. Warum hat Gott den Abraham erwählt? Warum hat er es zu seinem Volk gemacht? Das kommt auch in den Psalmen sehr deutlich hervor. Und das ist das, wo ich denke, wichtig ist für uns zum Abschluss, uns zu erinnern, damit wir nicht die Geschichte wiederholen. Die Psalmen beschreiben die Geschichte der Nachkommen Abrahams, ihren Ruf, ihre Auserwählung zu einem besonderen Werk. Sie sollten ein Vorbild sein für das, wie Gott ist. Sie sollten der Welt beweisen, wie Gott ist. Und dann, Gott gibt ihnen seine Gesetze und Ordnungen, damit sie seine Liebe und Gerechtigkeit darstellen können. So, sie sind gelehrt von Gott. Sie sind Gottes Nachfolger. Er hat sich ihnen besonders offenbart, damit sie dann als Kanal wieder weitergeben, das, wozu sie Gott gerufen hat. Haben sie ihr Werk erfüllt? Die Psalmschreiber sagen, dass sie es nicht getan haben. Von ihrem Auszug aus Ägyptenland bis zu ihrer Zerstreuung unter die Heiden beschreiben die Psalmen die Geschichte des Volkes, das versagt hat. Ihre Aufgabe und Verantwortung waren ihnen klar gemacht worden und sie haben sie dennoch nicht erfüllt. Im 5. Buch Mose 28 hat Gott ihnen den Segen und den Fluch vorgelegt. Sie haben es ignoriert. Warum haben sie mit Gott nicht zusammengearbeitet zur Erlösung der Heiden? Wieso haben sie versagt? Der Psalm 106 sagt uns, aber sie vergaßen bald seine Werke. Sie warteten nicht auf seinen Rat. Sie vergaßen Gottes, ihres Heilandes, der so große Dinge in Ägypten getan hatte, Wunder im Lande Hams und schreckliche Werke am Schilfmeer. Und sie verachteten das liebe Land. Sie glaubten seinem Wort nicht und murrten in ihren Hütten. Sie gehorchten der Stimme des Herrn nicht. Warum nicht? Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz alle Wege. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Wunder und der Geschichte seines Mundes. Ihr, der Same Abrahams, seines Knechtes, ihr Kinder Jakobs, seine Auserwählte. Das ist der Ruf Gottes. Fraget, gedenket, vergesset nicht. Warum haben sie vergessen? Und wer sind sie, diese Auserwählten, der Same Abrahams? Und wir haben auch das in diesem Quartal versucht, sehr deutlich zu machen. Jesus versucht es erneut mit 12 Aposteln. Einer versagte, aber hat sich dann den 12., den Paulus, später berufen, damit die Zahl 12 erhalten wird. Und er schickt sie hinaus. Er wählt sie nicht um ihretwillen, er wählt sie nicht, weil sie erzogen sind, weil sie einen besonderen Status haben, damit sie in der Welt irgendwie anerkannt sind. Er erwählt sie zu einem Zweck, nämlich, dass sie gehen auf die ganze Welt und lehren. Lehren. Das ist ihre Aufgabe. Das war die Aufgabe ihrer Vorväter. Sie sollten lehren, alle Völker. Es war kein neuer Auftrag. Es war der alte, den Gott dem Abraham gegeben hat. Und er versucht es jetzt aufs Neue. Lehret sie und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So, er hat sie gelehrt. Und jetzt sollen sie das weitergeben. Ihr Zweck auf dieser Welt ist, Lehrer zu sein. Das war vor 2000 Jahren. Wie sieht seine Gemeinde aus nach 2000 Jahren? Er beschreibt sie selbst. In Offenbarung 3,17, du sprichst, ich bin reich und habe gesatt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Kann man in so einem Zustand das Licht der Welt sein? Kann Gott mit diesen Menschen, die in diesem Zustand sind, sich zeigen vor der Welt und sagen, das sind meine Kinder? Der Jesaja beschreibt es sehr interessant. Höre dir Himmel und Erde, nimm zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder auferzogen und erhöht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Gott nimmt Tiere als Beispiel, zu zeigen, dass sie wissen, wo ihr Herr ist und wo ihr Futter liegt. Aber Israel kennt's nicht. Und mein Volk vernimmt's nicht. Ist das nicht eine traurige Sache? Und ich denke, deshalb wurden die Psalmen auch geschrieben, dass sie diesen Zustand erklären, aber auch, dass sie uns einen Ausweg aus diesem Zustand zeigen. Psalm 1 schon steht, Vers 5 und 6. Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. So, wir sind die Gemeinde Gottes. Aber kann der Sünder bestehen in der Gemeinde der Gerechten? Mit Sicherheit nicht. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. So, es muss ein Gericht geben in der Gemeinde. Und der Sünder, der in der Gemeinde der Gerechten ist, kann dort nicht bestehen. Psalm 99, 4 und 8. Im Reich dieses Königs hat man das Recht lieb. Du gibst Frömmigkeit. Du schaffest Gericht und Gerechtigkeit in Jakob. Oh, nicht in der Welt. Nicht die Welt wird zuerst gerichtet. Nein, zuerst ist es an denen, die sich bekennen, dass sie Gottes Volk sind. Sie sind die Ersten, die vor Gott dastehen müssen. Sie müssen im Gericht bestehen und sie müssen gerecht sein in dem Gericht. Weil Gott wird es ja richten, weil in seinem Reich hat er das Recht lieb. Und Vers 8, Herr, du bist unser Gott, du erhörtest sie. Der Psalmschreiber schreibt von der Vergangenheit, als sie in der Not waren, erhörte sie Gott. Und du vergabst ihnen und straftest ihr Tun. So, Gott vergibt, aber er muss auch zeigen, welche Konsequenzen es hat, wenn man auf den Weg geht. Vergebung und Konsequenz sind zwei unterschiedliche Dinge. Ohne dass wir sehen, was unser böses Wesen anrichtet, wie wollen wir es denn beheben? Deshalb muss die Konsequenz sichtbar werden, damit wir uns bekehren können. Ja, er vergibt uns, aber er muss uns helfen zu sehen, dass wir das Böse wegtun, weil mit der Vergebung ist das Problem noch nicht gelöst. Es muss aus dem Herzen heraus. Deshalb schreibt er in Jesaja, darum spricht der Herr, Herr Zebaoth, der Mächtige in Israel. O weh, ich werde mich trösten an meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Wo sind diese? In der Welt oder in der Gemeinde? Der Kontext zeigt, dass sie in der Gemeinde sind. Es ist die irdische Gemeinde, die nicht rein ist. Und muss meine Hand gegen dich kehren und deinen Schaum aufs Lauterste ausfegen und all dein Blei ausscheiden. Und dir wieder Richter geben, wie zuvor waren, und Ratsherren, wie am Anfang. Alsdann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine fromme Stadt heißen. Am Anfang haben wir noch gesehen, da wissen sie nicht, da sind sie verlassen, Und hier am Ende des Kapitels bietet ihnen Gott an und sagt, ich werde etwas tun, ich werde meine Gemeinde reinigen, dass sie am Ende dasteht als Stadt der Gerechtigkeit und eine fromme Stadt. Zion, das ist die Gemeinde, muss durch Recht erlöst werden und ihre Gefangenen durch Gerechtigkeit. Alles andere kommt nicht durch, dass die Übertreter und Sünder miteinander zerbrochen werden und die den Herrn verlassen und kommen. Gott muss es tun. Es muss eine Trennung geben in seinem Volk. Und das verspricht er auch in Offenbarung 3,19. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich, so sei nun fleißig und tue Buße. Wir sind in diesen Tagen des Gerichts. Es ist Endzeit. Ja, ich weiß, die meisten Christen denken, dass es noch lange geht, bis Jesus kommt. Die meisten vertrösten sich und sagen, ja, meine Vorfahren haben schon so geglaubt und Paulus hat schon so geglaubt. Und jeder bringt so seine Argumente dafür, dass er meint, dass es noch lange hingeht. Und kaum einer, den ich kenne, bereitet sich vor und sagt, wann auch immer es kommt, ich möchte, dass es mich nicht überrascht. Ich möchte bereit sein, dass ich es habe. Und da ja diese Geschichte sich wiederholt, damals, und sie die Texte, die Gott damals dem Hesekiel sagte, so eins zu eins auf das passen, was in unserer Zeit ist, so möchte ich das lesen aus Hesekiel Kapitel 12. Ab Vers 21. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach, du Menschenkind, was habt ihr für ein Sprichwort im Lande Israel? Und sprecht, weil sich so lang verzeucht, so wird man hinfort nichts, so wird hinfort nichts aus der Weissagung. Weil es sich so lange hinzögert, so sagt ihr, so wird wohl nichts aus der Weissagung. Darum spricht zu ihnen, so spricht der Herr, Herr. Ich will das Sprichwort aufheben, dass man es nicht mehr führen soll in Israel, und rede zu ihnen, die Zeit ist nahe und alles, was geweissaget ist. Denn es soll hinfort kein Falschgesicht und keine Weissagung mit Schmeichelworten mehr sein im Hause Israel. Denn ich bin der Herr, was ich rede, das soll geschehen und nicht länger verzogen werden, sondern bei eurer Zeit. Ihr ungehorsames Haus, will ich tun, was ich rede, spricht der Herr, Herr. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach, du Menschenkind, siehe, das Haus Israel spricht, das Gesicht, das dieser sieht, das ist noch lange hin und der Weissager auf die Zeit, so noch ferne ist. Darum spricht zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, was ich rede, soll nicht länger verzogen werden, sondern soll geschehen, spricht der Herr, Herr. Es ist damals geschehen und es wird auch heute geschehen. Sind wir vorbereitet? Wenn Gott sich aufmachen wird, das, was wir vermeintlich denken, eine Verzögerung ist, was ja nur Gnade bedeutet, dass sich jeder bekehren kann. So, was ist zu tun? Jesaja 58 gibt uns den Plan, wie wir rauskommen aus dieser Sache. Und er sagt, lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Das bedeutet, jeden, der mir etwas schuldet, jeder, der mir gefehlt hat, darf nicht mehr mein Schuldner sein. Weil wenn er noch mein Schuldner ist, habe ich ihn nicht losgelassen. Weil in der Wahrheit schuldet mir niemand nichts. Lass ledig, welche du beschwerst. Lass ledig, welche du beschwerst. Ist doch ganz wichtig. Wen beschwerst du? Nun, jeden, an den du Ansprüche hast. Warum hast du Ansprüche an andere Menschen? Schulden sie dir etwas? Können sie dir je etwas schulden? Bist du im Irrtum deines Herzens, dass du Gott spielst und sagst, jemand schuldet mir etwas? Hast du etwas, was dir gehört, was du sagen kannst, es ist mein? Lass ledig, welche du beschwerst mit deinen Ansprüchen. Gib frei, welche du drängst. Wen dränge ich? Ja, die, welche ich verändern möchte. Ob es meine Nächsten sind. Ich will ja, dass sich jeder bekehrt, nicht? Ich muss sie ja alle verändern. Gib frei, welche du drängst. Welche dir deinen Verstand, deine Gedanken nehmen, weil sie nicht so sind, wie du sie möchtest. Gib frei, welche du drängst. Reiß weg allerlei Last. Von dem ich etwas für mich will, der belastet mich. Ihr seht, sind viermal, es geht immer um dasselbe. Wenn ich im Irrtum meines Herzens bin, dann schuldet mir der Nächste etwas. Dann hat er mir gefehlt, wenn er was getan hat. Und wenn er was versagt hat und nicht getan, schuldet er mir es auch. Und wenn er nicht auf den Wege geht, den ich möchte, dann muss ich ihn ja auf den Weg bringen, unbedingt. Von jedem, dem ich etwas für mich will, dessen Sklave bin ich. Und Gott sagt, wenn du das nicht loslässt, wenn du dem nicht lossagst, kannst du nicht mein Kind sein. Und dann bricht dem Hungrigen dein Brot, der in der Not ist, besonders in der geistigen Not. Aber dann hast du ja, was du geben kannst, weil du bist jetzt frei. Die so im Elend sind, führe ins Haus. Das Angebot der Befreiung kannst du anbieten. Du kannst ins Haus holen. So du einen nackt siehst, so kleide ihn. Welcher ohne Christus lebt, dem wollen wir helfen. Aber wir bieten etwas an. Wir drängen nicht. Wir sind nicht in der Drohgebärde. Entzieh dich nicht von deinem Fleisch. Das heißt, vernachlässige nicht deine eigene Familie. Ich traf neulich einen Mann, er ist Psychologe und er hat sich vor 3 Jahren entschlossen, nur für Gott noch zu arbeiten. Hat seinen sehr guten Job als Universitätsprofessor an der Uni aufgegeben und ist in den Dienst der Gemeinde getreten und arbeitet seit 3 Jahren für Gott. Aber jetzt ist etwas da, was er tut. Und das, er arbeitet so für Gott, dass seine eigene Familie vernachlässigt wird. Und er sieht einen Konflikt in seiner Familie zwischen der Arbeit für Gott und der Arbeit in der Familie. Und das zeigt, dass wir wollen für Gott etwas tun und das ist nicht falsch. Aber wo ist denn unser erstes Feld, wenn nicht die Familie? Ja, wir haben 2 Felder, die Familie und die da draußen. Aber wir können ja nicht die Trennung machen und sagen, die Familie gehört nicht zu der Arbeit für den Herrn. Und das geschieht manchmal und ich nicht der Einzige, der so denkt. Und man könnte ja aus der Bibel nehmen, wenn Jesus sagt, du musst deine Mutter aufgeben und deinen Vater und so weiter. Das bedeutet doch nicht, dass ich nicht für meine Familie sorgen soll. Es bedeutet nur, dass ich nicht mich abhängig mache von ihnen. So ein Werk Gottes, zu dem er uns beruft, bezieht alle Menschen ein und zuerst die in der Familie. Wir vernachlässigen weder die einen noch die anderen. Wir tun es entsprechend dem, wie Gott uns leitet. Alsdann, sagt die Verheißung, wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Besserung wird schnell wachsen und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Dann wirst du rufen, so wird dir der Herr antworten. Wenn du wirst schreien, wird er sagen, siehe, hier bin ich, so du niemand bei dir beschweren wirst, noch mit den Fingern zeigen, noch übel reden. Das ist die Verheißung Gottes. So, Psalm 27 drückt aus das Vertrauen und Warten auf die Erfüllung. Ja, unser Leben muss sich dementsprechend ändern. Wir brauchen eine klare Richtschnur. Deshalb steht hier, Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn um meine Feinde willen. Das bedeutet nicht, damit die Feinde bekämpft werden, sondern damit ich zeige, was die Wahrheit ist. Jesus wurde angefeindet, weil er auf dem Weg des Herrn ging. Die wahren Gläubigen werden angefeindet werden. Man wird Fehler suchen in ihrem Leben. Und hier ist die Bitte: Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn, damit die Feinde, damit niemand mir was vorwerfen kann. Und wenn sie es vorwerfen, dann ist es deren ihre Sache. Vers 13, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen. Ja, wenn wir das tun, was wir in Jesaja 58 gesehen haben, dann werden wir sehen das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen. Der Herr wird kommen zu unserer Zeit und wir werden das Gute sehen und wir werden sein Werk beenden durch seine Gnade, weil wir es ernst meinen und weil wir auch etwas in unserem Zusammenarbeit mit Gott tun, damit nichts mehr Übles in unseren Herzen bleibt, kein Betrug mehr da ist. Und dann harre des Herrn, warte auf ihn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Er wird sein Wort erfüllen, so wie wir gelesen haben. Er hat es damals erfüllt, er hat es in der Zeit, seitdem er das Problem des Menschen aufgetreten ist, erfüllt. Und er wird es auch in unserer Zeit erfüllen. Wirst du und ich dabei sein? Werden wir unter denen sein, die eine Reform in ihrem Leben umgesetzt haben? Die sich geprüft haben, ob sie noch irgendetwas festhalten, was in dieser Welt ist? Weil erst dann, wenn wir das alles losgelassen haben, können wir auch das Licht dieser Welt sein. Und ja, wir werden es tun. Durch den Glauben. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen. Wir werden es erfahren. Die Bedingung ist, dass wir durch den Glauben dahin kommen. Und dann wird es eine kleine Zeit sein, wo wir warten werden, zu sehen, ob er kommt. Und ja, er wird kommen, so wie er verheißen hat. So fassen wir zusammen. Die Psalmen wurden von inspirierten Menschen gedichtet und gesungen. Sie erzählen die erlebte Geschichte der Erlösung, aber auch die Geschichte des Versagens des Volkes Gottes miteinander. Sie erzählen die Geschichte des Sieges unseres Erlösers, der den Sieg für uns alle errungen hat. Sie bringen uns nahe, dass nur eine Erfahrung 1:1 mit Gott uns vorwärts bringen kann. Kein Mensch kann dazwischen stehen. Nur ich und Gott. Wir sind das Team, das es benötigt, damit wir vorwärts kommen. Wir haben immer Situationen in unserem Leben, die Schwierigkeiten uns bereiten. Aber wir haben ja einen Berater, wir haben einen Herrn, der für jede Situation eine Lösung hat. Ja, es mag sein, im ersten Augenblick nehmen wir uns gefangen, aber dann erinnern wir uns. Wir haben doch einen Herrn. Wir haben ein Wort, auf das wir uns verlassen können. Wir haben eine Erfahrung aus der Vergangenheit, wie uns Gott geführt hat, die wir nicht vergessen haben, dass er uns geführt hat. Wir sind nicht von denen, die die Geschichte der Erlösung in ihrem eigenen Leben vergessen. Nein, im Gegenteil. Wir finden Hoffnung und Kraft in den schwierigen Situationen des Lebens aufgrund dessen, was wir schon mit Gott erfahren haben und aufgrund dessen, was uns das Wort Gottes für heute verheißt. Wir kennen das Gesetz und wir kennen den Weg der Erlösung, weil wir haben ihn nicht nur gelesen, sondern erfahren in unserem eigenen Leben. Und wir benutzen dieses Mittel im Alltag und im Gottesdienst, um den Menschen nahezubringen, dass es eine Erlösung gibt, dass es etwas gibt, was besser ist, als was sie haben von ihrer Geburt an. Und dann, wenn Jesus kommt und wir in das vorbereitete Reich auf dem Berg Zion stehen, in unserer Heimatstadt Jerusalem sein werden, wird unser Gesang erschallen. Ja, er wird laut sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bereite mich schon vor. laut zu singen. Oder besser gesagt, laut zu schreien, wenn die Erlösung erreicht ist. Der Malachi sagt, und dann lese ich den anderen Text auch aus Offenbarung. Vers 16, Vers Kapitel 3. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Also, der Herr merkt's und höret's und ist vor ihm ein Denkzettel geschrieben, für die so den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, des Tages, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will ihre schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient. Und ihr sollt dagegen wiederum sehen, was für ein Unterschied ist zwischen den Gerechten und Gottlosen und zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Und ich denke, dieses Hüpfen kann man auch beschreiben mit einem lauten Ruf, einem Ruf, der hier in Offenbarung 14 so beschrieben wird. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel als eines großen Wassers und wie eine Stimme eines großen Donners. Und wie eine Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war als der Harfenspieler, der wie ein Harfen spielt. Wer sind diese mit lauter Stimme? Was singen sie für ein Lied? Es ist das Lied ihrer Erfahrung. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Stuhl und vor den vier Tieren und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, denn 144.000, die erkauft sind von der Erde. Ja, wir haben die große Gnade. Wenn Gott uns erwählt hat, einer von den 144.000 zu sein. Und dann wird unser Lied in aller Ewigkeit mit großem Schall erklingen. Es ist das Lied der Erfahrung, aber es ist das Lied der Dankbarkeit, dass Gott es geschafft hat, in der Zusammenarbeit mit ihm uns auf den Berg Zion zu bringen. Es ist sein Verdienst und unsere Mitarbeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte auf dem Berg stehen, zusammen mit dem Lamm. Und ich möchte dieses außergewöhnliche Lied singen, dass das Lied der Erfahrung, der Erlösung ist. Und dieses Lied soll mich begleiten für alle Zeit und Ewigkeit. Weil je länger die Zeit vergeht in der Ewigkeit, wird es an Bedeutung und an Kostbarkeit zunehmen. Die Dankbarkeit wird steigen. Für mit jedem 1000 Jahren oder vielleicht auch mit jedem Tag, wo wir sehen, was uns die Gnade Gottes vorbereitet hat, damit wir mit ihm sind für immer. Gott möge uns helfen, ernst in unserem Leben gläubig den Glauben auszuüben und gläubig vorwärts zu gehen. Er kommt bald. Amen.